60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute verabredet mit Dr. Ralf Beil. Er ist Generaldirektor der Völklinger Hütte. Es gibt bei ihm eine Ausstellung, wo ich erst gedacht habe, wie passt das zur Völklinger Hütte? Aber das werden Sie gleich merken. Die Ausstellung heißt The True Size of Africa und beginnt mit einem Lied, was, glaube ich, in vielen Regionen Deutschlands bekannt ist, nämlich mit dem Steigerlied. Aber es ist nicht auf Deutsch.
Ja, Herr Trocher, und das ist tatsächlich die allererste Irritation. Sie kommen von unserem neuen Wasserhochbehälter, unserem Eingangsbereich, ein historisches Gebäude, dann tatsächlich in so einer Art Promenade architektural über einen Steg ins Pumpenhaus. Und Sie hören einerseits familiäre Töne, weil viele von uns Deutschen sagt dieses Steigerlied was. Sie haben es vielleicht selber mal gesungen, aber es ist eben auf Oshiwambo. Und wirklich hinreißend gesungen von den African Vocals, einer namibianischen A Cappella-Gruppe. Und Oshiwambo ist eine der vielen namibischen Sprachen. Und wenn Sie das hören, dann ist es wirklich so, dass es zu einer Art Konzertsaal wird. Intim und gleichzeitig raumfüllend sind dort die fünf Stimmen wirklich im Raumklang zu hören, die wir dort unsichtbar mit Boxen positioniert haben. Und es ist tatsächlich das allererste, was unsere Besucherinnen und Besucher von der Ausstellung The True Size of Africa erfahren. Und da wir nicht davon ausgehen, dass jeder Oshiwambo kann, haben wir natürlich in Englisch und auch in Deutsch Übersetzungen parat in dem Multimedia-Guide, den jeder Besucher, jede Besucherin für die Ausstellung bekommt, um dann auch nachher Filme und andere Töne hören zu können, sodass man dann eben nachlesen kann, was singen die da eigentlich. Und das ist dann schon sehr speziell. Das ist eben ein Text von Emeka Okpo, der Künstler, der diese Soundinstallation wunderbar gestaltet hat. Und dieser Text von Emeka Okpo handelt dann natürlich von kolonialer Landnahme, den Schmerzen, aber auch dem möglichen Neuanfang. Das heißt, dieses Steigerlied, was ja doch so ein bisschen heroisch dann von den Bergarbeitern und stoßen wir an und so weiter, also doch so ein bisschen diese deutsche Kultur verkörpert und ein immaterielles Weltkulturerbe ist mittlerweile, trifft eben auf unser Weltkulturerbe, was ganz maßgeblich natürlich von Kohle und Erz abhängig war, denn es ist ein ehemaliges Eisenwerk. Und so fügt sich das Ganze dann doch in einer wunderbaren Art und Weise und ist ein extrem sinnlicher, ein irritierender und zugleich berückend schöner Anfang für diese große Ausstellung The True Size of Africa, die sich wirklich über die Gebläsehalle und Verdichtehalle mit 6000 Quadratmetern dann weit in die Ausstellungsbereiche wirklich dann hinaus bezieht, bis hin zu John Acofas magistraler Videoinstallation. Da kommen wir aber später noch drauf.
Ich habe selten eine Ausstellung, wo man gleich am Anfang so eine Gänsehautmomente hat. Und das, finde ich, ist so ein Moment, wenn man dort reingeht. Wissen Sie, wie diese Kombination aus, ich habe es mir leider nicht gemerkt, Oshiwambo-Sprache und diesem deutschen traditionellen Bergarbeiterlied entstanden ist?
Das ist der Künstler Emeka Okpo. Wir haben darüber gesprochen, was für ein Lied können wir nehmen. Und dann kamen wir eben zu diesem Steigerlied. Und dann hat er eben diese wunderbaren Stimmen gefunden. Und das ist wirklich fast, ich will nicht sagen religiös, aber diese A Cappella-Version hat eben gar nichts von Marschanklängen, die es manchmal auch haben kann. Sie kennen ja verschiedenste Einspielungen. Also Steigerlied kann auch durchaus mal ein bisschen zackiger daherkommen. Aber es ist eine ungeheuer starke Melodie, die den Raum durchweht und gleichzeitig eben dann in dieser Sprache fremd geworden. Und das ist das Aufregende. Das heißt, das ist ja genau das, worum es eben in der Ausstellung auch geht, dass wir uns ein Stück weit auch selber fremd werden, auch sehen, ein bisschen Distanz gewinnen zu unserer Kultur und uns fragen, ist das immer alles so richtig? Wir feiern uns da und gleichzeitig haben wir im Kolonialismus ganz viele Kohle- und Erzlieferungen, auch unter anderem auch wir als Hütte von Afrika bekommen. Auch das steht im Zeichen der Ausbeutung, die die wir ja heutzutage eben nicht mehr realisieren wollen, die aber leider doch immer noch stattfindet. Also von daher nicht nur suggestiv, sondern auch gleich schon ein erstes Denkmal, ein Sounddenkmal für das, was wir mit der Ausstellung erreichen wollen.
Ich habe, als ich den Titel gelesen habe, The True Size of Africa, gedacht, okay, also wenn jetzt in Windhoek oder in Kapstadt eine Ausstellung gemacht werden würde über die wahre Größe Europas, da ist mir dann so der Gedanke gekommen, ja, wie kriege ich jetzt griechische Mythologie vielleicht mit den Steinen von Stonehenge zusammen? Das ist ja sehr vielfältig in Afrika. Wofür haben Sie sich entschieden?
Also wir legen das Ganze schon sehr breit an, weil The True Size of Africa hat ein Museum of Memorability, ein Museum der Denkwürdigkeiten, das wirklich von Jahrmillionen Jahren, also quasi dem Beginn der Menschheit, der Menschen auf diesem großen Erdball halt bis eben in unsere Gegenwart, bis in unsere Jetztzeit führt. Natürlich nur in ausgewählten Beispielen, da haben Sie völlig recht, wir können das nicht komplett aufblättern. Aber es beginnt und seinen Ursprung hat es eigentlich erstmal The Two Sides of Africa in einer Karte von Kai Krause, die ich in einer MoMA-Retrospektive von Wolfgang Tillmanns gesehen habe. Und diese Karte ist sehr überzeugend und sehr schlagend. Also viele Leute sehen das dann manchmal zum ersten Mal und begreifen dann plötzlich etwas, nämlich dass wir schon auf dem geografischen Maßstab in die Irre geführt werden. Denn Afrika sieht eben auf Karten, also seit Mercator, einfach viel, viel kleiner aus, als es in Realität ist. Man spürt das, wenn man da mal mit dem Flieger unterwegs ist, wie lang man da über diesen afrikanischen Kontinent von Norden nach Süd fliegt, beispielsweise wenn man nach Südafrika fliegt. Und das ist etwas, was Kai Krause gemacht hat, indem er einfach die Kontinente, die Vereinigten Staaten, Indien, Europa, China, alles versammelt hat in dem afrikanischen Kontinent in anderen Farben. Man erkennt die Kontinente, also die Länder und die Kontinente. Australien ist auch dabei und gleichzeitig ist es eben so, dass immer noch ein bisschen Weiß drin bleibt in dieser afrikanischen Landmasse. Das heißt, die Unterschätzung des Geografischen ist der Ausgangspunkt, aber natürlich nur der Ausgangspunkt. Ich bin sehr dankbar, dass Kai Krause mir diesen Titel geschenkt hat und wir erweitern ihn dann. Aber natürlich, weil The Two Sides of Africa bedeutet, dass eben dort die ersten Menschen daherkamen, dass wir alle Afrikaner sind, weil wir stammen alle von Menschen ab, die ursprünglich in Afrika gelebt haben und dann eben in den ersten Völkerwanderungen, Menschenwanderungen, den ganzen Erdball tatsächlich auch besiedelt haben. Und gleichzeitig ist die Kultur, die erste Kunst wurde geschaffen, das können wir auch zeigen an riesig großen Zeichnungen von Frobenius, das ist ein Deutscher, der in Afrika unterwegs war und die Felsenzeichnungen hat abpausen, abzeichnen lassen, sehr, sehr eindrucksvoll. Und dann geht es natürlich über die Ägypter, aber auch zum Beispiel The Two Sides of Africa in verhängnisvoll trauriger Hinsicht über die zwangsweise natürlich Verbreitung der Afrikanerinnen durch den Sklavenhandel und das wirklich wortwörtlich über die ganze Welt. Das ist ja eben ja nicht nur in der Karibik, in Lateinamerika und in Nordamerika Sklavenhandel angekommen, sondern sie finden halt Schwarze, ob im Iran, in Indien, also in allen Erdteilen. Und man muss sich das wirklich bewusst machen, dass das eben natürlich the two sides of Africa ist, weil sich dadurch afrikanische Kultur, wir kommen nachher noch vielleicht drauf, eben einfach unermesslich verbreitet hat in der ganzen Welt.
Sie mussten ja eine Auswahl treffen und wir haben schon im ersten Moment Musik gehört. Ist Musik so eine Art Verbindung für Sie, auch in der Ausstellung?
Ja, es ist eben immer wieder ein großes Moment und ich kann Ihnen sagen, es gibt eben zum Beispiel dann dort eine Landkarte, Karten spielen naturgemäß eine große Rolle, eine Karte von Nord- und Südamerika und da sind alle Tänze, Musikstile, Musikrichtung verzeichnet, die in irgendeiner Form afroamerikanischen Ursprungs sind. Und das ist eben wirklich verrückt, weil ich denke, viele von den Zuhörern haben vielleicht doch mal einen Tanzkurs gehabt oder Samba oder Rumba getanzt und wir denken dann immer an heißblütige Lateinamerikaner. Aber dass eigentlich all diese Tänze bis hin zum Rap und Techno auf afrikanischen Ursprüngen basieren, dass diese Menschen, die tatsächlich buchstäblich wirklich nur mit ihren Fesseln am Körper dann über die Schiffe, über dieses Massengrab Ozean, wo ja auch viele Menschen umgekommen sind, in die karibischen und nord- und südamerikanischen Gefilde gekommen sind, dass die eben aber ihre Trommeln, ihre Musik, ihre Art rhythmisch zu arbeiten mitgebracht haben und dadurch eigentlich alles, buchstäblich alles geprägt haben, was wir heute an Musikstilen vorfinden, ist eben auch einer dieser großen Klickmomente, die wir in der Ausstellung aufbereiten. Und natürlich haben wir dann dort Plattencover versammelt, haben ein aktuelles Musikvideo und vieles, vieles mehr. Das heißt, mir geht es immer darum, mit meinem Team zusammen, dass wir auf höchst sinnliche Art und Weise eben auch solche Erkenntnisse weitergeben, die wir selber eben gewonnen haben im Laufe dieses riesigen Forschungsprojekts The Two Sides of Africa.
Ganz sinnlich finde ich auch ein Werk einer Künstlerin aus, die in Berlin lebt, Memory Beaver. Die hat im Untergeschoss der Gebläsehalle eine ganz, wie ich finde, zarte Installation in diese Halle gesetzt. Es sieht aus, als ob es Rost wäre. Was ist es, Herr Beil?
Ja, das ist tatsächlich etwas ganz Besonderes. Memory Beaver war als Stipendiatin wirklich mehrere Monate in Saarbrücken und in Völklingen vor Ort und hat sich wirklich im wahrsten Sinne fast eingegraben in die Geschichte, durchgewühlt. Und für sie war frappierend, als namibische Künstlerin, die in Berlin, wie Sie es richtig gesagt haben, dass sie ein Bild entdeckt hat, wo der ganze Himmel komplett rötlich gefärbt ist. Sie sehen den bei ihrem Rundgang durch unser weitläufiges Gelände dieses ehemaligen Eisenwerks. Und dieser rote Sinterstaub, so wie wir ihn nennen, von der Sinteranlage kommen, dieser Staub hat sie eben an den rötlichen Staub in der Wüste von Namibia erinnert, also an den Wüstenstaub Afrikas. Und sie schafft es tatsächlich in einer Engführung, erstmal dieses Untergeschoss, was ich das Vergnügen hatte, während Corona freizulegen. Das war eigentlich bisher gar nicht zugänglich. Man geht quasi über so Eisentreppen hinunter und man kann auch schon von oben hineingucken, weil wir dort große Luken haben, in die man was Ölfässer hineinliefern konnte. Also in diesen großen Raum, den Freiraum, hat sie einerseits das ins Rotlicht getaucht, hat dann wirklich Kuchen gebacken, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Staub von der Völklinger Hütte und eine sehr suggestive Soundinstallation erstellt, die eben genau zwischen Afrika und der Hütte quasi sich bewegt und genau das evoziert, das wir natürlich auch als Hütte Erz bezogen haben, aus ganz vielen Ländern, den ehemaligen Kolonien, aber auch eben aus Südafrika, gerade in der Nachkriegszeit als Hütte. Das heißt, diese Geschichte der Verbindung, das muss ich vielleicht noch nachtragen, einer der Schwerpunkte in dem Museum of Memorability ist eben auch Afrika im Saarland, weil es mir auch darum ging zu zeigen, wie viel Afrika wirklich vor der Haustüre bei uns liegt. Das meine ich ganz wörtlich, vielleicht ein ganz kleiner Exkurs, nur sei mir gestattet, es gibt ein Schwarz-Weiß-Foto von 1919, da sieht man eine Moschee drauf und das sieht aus wie Nordalgerien, wie diese Pflanzen dort, die Vegetation dort aussieht und die Sonne gleißt, aber im wahrsten Sinne des Wortes ist das 400 Meter von meinem Haus, wo ich heute wohne, entfernt. Das war ein ehemaliger Exerzierplatz und da haben tatsächlich die Senegalesen, die Tireurs Senegalais, nach dem Ersten Weltkrieg, die hier dann in Saarbrücken stationiert waren, eine Moschee aufgebaut. Und genau um diese Umkehrmomente geht es und bei Memory Beaver ist das eben genauso. Sie verbindet Deutschland, die Hütte und Afrika, die Abbaugebiete, auf eine wunderbar starke und, wie Sie selber auch gesagt haben, sehr subtile Art und Weise. Und es gelingt ihr damit wirklich mit künstlerischen Mitteln eigentlich auch wieder Fragen zu stellen. Wie ist das zwischen Afrika? Wie war das mit der Ausbeutung? Was bleibt davon übrig? Was hat die Umwelt gelitten während den ganzen Abbaumaßnahmen? Sowohl in Völklingen, dann als das Material verarbeitet wurde, aber auch schon eben, als man in Afrika das Ganze abgebaut hat. Also ein sehr großer Horizont, aber ungeheuer sinnlich und intuitiv dargebracht von Memory Beaver.
Das nächste Werk ist wieder so ein Eindruck. Man steht davor, man sieht das. Es sind so ganz zarte Animationen. Man könnte Trickfilm sagen oder Stop Motion. Es ist von Kara Walker. Wie passt Kara Walker in diese Ausstellung?
Also sie passt natürlich sehr gut, diese Ausstellung, weil sie in diesem Film, der in unserem Kino läuft, und man muss dazu wissen, sie ein bisschen mit vor den Ort mitzunehmen, wir haben eine originale Völklinger Kinokasse, die hatten wir im deutschen Film gefunden und dort wieder restauriert, und da hängen Plakate von Filmen von Schwarzen, mit Schwarzen, über Rassismus und über den Versuch, Rassismus zu überwinden, wie Selma und vieles, vieles mehr. Und dann in dem Kino entdeckt man eben den Film von Carter Walker, der sich interessanterweise an den Stop-Motion-Filmen von Lotte Reiniger, einer großen Künstlerin aus Deutschland, einer Frau, die eben den ersten Abendfüllen-Stop-Motion-Film gemacht hat, und in einer Art Vaudeville-Musikspur, die auch sehr interessant ist, flimmern dann quasi wirklich in so einer alten Technik schwarze, graue Folien sozusagen dann dort vor und ergeben dann tatsächlich schlimmerweise Szenen vom Amerika der Gegenwart. Selbst Trump scheint dort einmal auf und man sieht eben die Kämpfe, die heute noch ausgefochten werden. Und es ist wirklich ein ganz starkes Echo, so wie viele der Werke in der Gebläsehalle es eben sind, auf dieses Museum of Memorability, wo eben auch Angela Davis und James Baldwin zum strukturellen Rassismus sprechen in Videoausschnitten und das so glasklar tun, dass man nach diesen 3 oder 5 Minuten wirklich genau versteht, warum dann Angela Davis sagt, wir müssen Gewalt anwenden als Schwarze, ich rede jetzt von den 70er Jahren, um sozusagen überhaupt durchzukommen als Stimme. Man versteht es, weil diese Menschen so präzise und so klar sagen, worum es eigentlich geht in Amerika. Und Carter Walker ist eben ein Beispiel, wie schlimmerweise in den United States, die ja immer für ihre Freiheit gelobt werden, aber wir erfahren ja in diesen Tagen auch wieder anderes, ganz viele Dinge noch nicht gelöst sind und die Frage eigentlich immer noch offen ist. Es gab mal so einen Satz, ich versuche ihn zusammenzubekommen, dass wir der Beerdigung beiwohnen sollten des Rassismus, aber dass die Beerdigung halt immer noch nicht zu Ende ist und immer wieder ein Neues an Gängen notwendig ist und weitere Trauerzüge kommen und wir gar nicht wissen, wann denn endlich mal wirklich Abschluss ist, weil wir dachten, es wäre in den 60er, in den 70er, in den 80er Jahren irgendwann mal zum Abschluss gekommen. Viele hatten Hoffnungen mit Präsident Obama, aber nun ist es eben wieder was anderes. Aber zurück zu Carter Walker, sie schafft es eben tatsächlich so in einer spielerischen, nicht unbedingt kindlichen, aber in einer sehr animierten Weise, wo eben die Brutalität ganz seltsam hinterfangen ist in diesem Stop-Motion, diesen Papieren, wo dann eben das Blut wirklich eben ein roter Fleck einfach nur ist, aber trotzdem diese Drastik herauskommen zu lassen, die eben in den Leben des schwarzen Alters immer noch da ist. Und von daher ist sie eben ein wunderbarer Abschluss. Und ich muss sie einfach nochmal mitnehmen. Die Gebläsehalle hat halt riesige Schwungräder, 10 Meter groß. Und die haben wirklich die deutsche und europäische Geschichte geprägt mit den Materialien. Da wurden Granaten hergestellt und die haben dann die Brücken zerstört, die vorher mit denselben Maschinen hergestellt wurden. Und in diesem riesigen Kontext mit diesen vielen Werken ist Carter Walker dann im Kino plötzlich auch nochmal so ein Moment, wo man eben wirklich absolut in der Gegenwart ankommt und sieht, dass die True Size of Africa, die natürlich eben ganz prägend ist, die ganzen Afroamerikaner sind ja ein ganz wesentlicher Anteil von den United States, auch ganz viele Probleme immer noch aufwirft.
Was auch bei diesem Werk für mich wieder so beeindruckend ist, ist der Sound. Sie hat ganz unterschiedliche Musiken verwendet.
Ja, und das ist eben tatsächlich auch etwas. Das heißt, man sieht diese Bilder, man kann wirklich voll und ganz eintauchen. Es ist eben auch keine übliche Musik für ein zeitgenössisches Video. Es inspiriert sich an den 20er Jahren. Es ist kommt erstmal ganz fröhlich daher, wenn man die Tonspur hören würde, und hat dann ganz plötzlich Untiefen. Also wirklich ein sehr starker Einsatz, eine eigene Komposition, die dort erfolgt ist, um dann diesen Film nochmal zu intensivieren.
Was ich bei der Vorbereitung gemerkt habe, dass das nicht einfach nur eine Ausstellung ist, sondern dass das Ganze auch eine Art wissenschaftliches Projekt ist. Was haben Sie dort erforscht und wie ist das in der Ausstellung umgesetzt oder kommt das noch?
Also ich bezeichne das sowieso natürlich als Forschungsprojekt, weil alle Projekte, die wir, also ich und mein Team machen, sind eben für uns Forschungsprojekte, weil wir natürlich keine ausgewiesenen Spezialisten beispielsweise für Afrika waren. Das heißt, ich habe hier Festmeter Bücher in meinem Büro und sehe Videos, schaue Filme an, höre Musik. Im Katalog selber haben wir ganz, ganz viele Quellentexte, die ich wirklich alle selber rausgesucht habe, aus dem 15., 16. Jahrhundert bis in die heutige Zeit, die eben natürlich wirklich mit der Literatur, der Sprache der Literatur eigentlich spiegeln, diesen Kontinent, um einfach diesem Riesenkontinent, der so bedeutsam ist, auch für die Zukunft unseres Schicksals auf diesem Planeten, einfach irgendwie gerecht zu werden. Und Forschungsprojekt ist es noch in einem anderen Sinne, weil wir eben zusammenarbeiten mit oder zusammengearbeitet haben mit CURE. Das ist ein Käthe Hamburg-Kolleg zur Frage der Reparation. Und das ist tatsächlich etwas, da haben wir zusammengespannt. Es gab 3 Stipendiatinnen, also neben Memo Biribiva gab es Geraldine Tobe und Sinep Sidira. Also 3 von 26 Künstlerinnen waren von der Universität Saarbrücken, von diesem Käthe Hamburger Kolleg, das sich eben mit all diesen Fragen der Kolonialisierung und so weiter beschäftigt und haben dann Werke gemacht. Und ich habe dann halt noch sehr, sehr viel mehr Künstler aufgeboten und hatte aber natürlich auch dankenswerterweise mit Menschen wie Elara Berthaud, einer wunderbaren Forscherin, die im Moment in Paris auch lehrt, an unter anderem eben Gelegenheit zu diskutieren. Ich hatte einen Ethnologen an Bord, Till Förster aus Basel, weil solche Ausstellungen macht man natürlich nicht allein, sondern da gibt es natürlich das Glück, dass wir dort Beratung hatten und viel diskutiert haben, vor allem, wie gehen wir daran, mit welchem Wording gehen wir daran, welche Worte benutzen wir nicht in der Ausstellung und so weiter und so fort. Also es ist nicht so, dass wir etwas verhängen oder etwas nicht zeigen oder Sichtschlitze machen, weil ich bin jemand, der sagt, wir wollen eigentlich Brücken bauen und wenn wir etwas zeigen, dann zeigen wir es, weil wir sind ein Museum und wir verhüllen es nicht, weil das eben für mich eigentlich ein Kontrapunkt wäre, etwas Seltsames. Aber wir gehen natürlich so achtsam wie möglich um mit dem Ganzen und wir haben natürlich gerade, weil wir diese In-Situ-Installationen haben, ganz viele Werke sind speziell für die Ausstellungen entstanden. Dadurch haben wir natürlich eine Garantie, dass das wirklich auch die Stimme Afrikas ist, die man hier hört. Und wie gesagt, das Museum of Memorability ist eben vielfach auch der Blick von Deutschland aus auf Afrika. Und das war natürlich dann bei mir ganz gut aufgehoben, weil ich als Deutscher und Europäer natürlich diese Seite vielleicht sehr viel besser darstellen kann oder mit meinem Team erforschen, eben die Frage wie Afrika im Saarland, als das dann Afrikaner wiederum können. Also von daher, ja, wir haben mit der Uni zusammengearbeitet. Die wissenschaftlichen Texte im Katalog sind zum Großteil über eben dieses Kolleg reingekommen in Diskussionen und so weiter. Und das war sehr schön, gerade am Anfang, dass wir so viel diskutieren konnten und die Ausrichtung ausloten. Und dann haben wir natürlich einfach ganz viel übernommen und haben dann bei uns in der Völklinger Hütte, es muss dann ja auch mal sehr schnell gehen, trotz allem auch wirklich mit den Künstlern gearbeitet und vorangemacht. Und es gab die Kongo-Astronauts und viele, viele andere mehr, die dann auch bei uns direkt vor Ort irgendwie noch aktiv waren, weil das für die eben ganz wesentlich war, die Hütte auch zu spiegeln in ihren Arbeiten.
Und ich will nicht unerwähnt lassen, dass viele Ergebnisse und auch Arbeiten in dem ja sehr mächtigen Katalog dargestellt wurden. Und ich finde, auf eine Weise, die auch der Laie versteht. Also ich bin jetzt kein Wissenschaftler, der sich mit Afrika beschäftigt hat, sondern Kunst interessiert. Und das kann man in diesem Katalog wunderbar erleben. Eine wichtige Stimme Afrikas ist auch noch dabei, John Akomfra. Und ich muss sagen, er hat so schöne Bilder gezaubert, aber einschränkend, es sind schaurig schöne Bilder.
Ja, Sie sagen das genau richtig. Und tatsächlich ist die Arbeit so groß, dass ich sie nicht mehr unterbekommen habe in der Gebläsehalle. Und eben, das will schon was heißen, weil ich hatte ja angedeutet, wir haben dort 6000 Quadratmeter mit der Verdichterhalle zusammen. Aber so eine 3-Kanal-Video-Installation, Sie müssen sich 3 riesige Leinwände vorstellen, auf denen diese Bilder laufen. Und dann natürlich auch noch ein Sound, der wirklich zum Teil ohrenbetäubend sein kann, dann aber gleichzeitig wieder sehr subtil ist, wo man nur ein bisschen das Wasserrauschen hört und verschiedene andere Dinge. Da braucht es eigentlich wirklich eine eigene Halle und so habe ich dann die Erzhalle, wie der Name schon sagt, tatsächlich verwendet. Eine Halle, die, wo früher das Erz gelagert wurde, für diese großartige Installation For Nocturne, die das erste Mal auf der Biennale in Venedig im Pavillon von Ghana zu sehen war. Und diese Arbeit ist tatsächlich wie so eine Summa oder musikalisch ausgedrückt die Coda der Ausstellung, weil sie alle Themen nochmal zusammenfasst. Also wirklich die Frage der Migration Afrikas, die Schönheit, die Größe Afrikas, aber auch die Probleme mit der Klimakatastrophe, dem Klimawandel, der Verwüstung im wahrsten Sinne des Wortes, also der Vermehrung der Wüsten in Afrika selber, die Verstädterung, der Kolonialismus, der seine Wunden geschlagen hat und dann mit historischen Fotos aufbeschworen wird, die Tiere, die ein ganz wesentlicher Teil sind, genau wie die Menschen, die aber natürlich auch leiden unter den Umweltproblematiken, die Afrika hat, aber eben gleichzeitig eben auch das Potenzial der jungen Menschen, die eben, man muss wissen, Afrika wird eben in ein paar Jahrzehnten uns total überholen. Da wird Nigeria mehr Bewohner haben, nur Nigeria, einer von 54 Staaten, als die United States, als die Vereinigten Staaten von Amerika, nur um Ihnen da die Dimensionen klar zu machen. Also wir müssen mit den Afrikanern rechnen und James Baldwin hat das schon in den 50er Jahren gesagt, diese Welt wird nicht mehr weiß werden, wenn es jetzt nur um Hautfarbe geht, sondern sie ist eben im Begriff eigentlich jeden Tag afrikanischer zu werden, allein aufgrund der Menge an Menschen, die dort da sind und dem Potenzial. Und allein wenn Sie an die Migration denken, dass wir dort auch etwas tun müssen, damit die Menschen eben nicht zu uns kommen, sondern ihr Auskommen haben. In Afrika selber sind dort wirklich große, große Aufgaben da. Und zurück zu John Akonfra. Da muss man sagen, dass diese 50 Minuten wirklich diese ganzen Themen nochmal ungeheuer bildstark. Sie sitzen dort und sie können sich kaum losreißen, weil eben Wasser strömt und dann wieder der Wüstenwind bläht. Dann gibt es Feuer und Fornocturne. Das heißt eben natürlich die vier Elemente werden dort angespielt, Erde, Feuer, Wasser, Luft. Und wenn man weiß, dass ein Eisenwerk eigentlich auch genau mit diesen vier Elementen arbeitet, das Feuer des Hochofens, das Wasser zur Kühlung der Hochöfen, die Erde, die natürlich mit Erz und Kohle tatsächlich überhaupt dazu beiträgt, dass man Eisen herstellen kann und die Luft, die aus den Gebläsemaschinen, den großen Maschinen eben dann den Hochofen anbläst, wenn man das dann noch zusammennimmt, versteht man vielleicht, warum ich sehr, sehr glücklich bin, dass diese Arbeit ihren Weg in die Völklinger Hütte gefunden hat, weil sie eigentlich wirklich dann auch sogar noch einen wunderbaren Ortsbezug herstellt zum ehemaligen einstigen Eisenwerk und zum heutigen Weltkulturerbe. Von daher könnte es eigentlich keinen besseren Ort geben, denn wir sind eine riesige Maschine, ein Ort des Anthropozäns und wir möchten eigentlich mehr und mehr nicht nur ein Monument sein, sondern eine Bewusstseinsmaschine. Welt entdecken mit allen Sinnen, das ist das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Und ich glaube, The True Size of Africa ist dort tatsächlich ein großer Schritt in dieser Richtung.
Wissen Sie, wie er das gemacht hat? Hat er die Bilder selber gedreht, die Musik selbst komponiert und produziert?
Also er ist ein großer Collageur. Er hat zum Teil Bilder wirklich von National Geographic. Das heißt, Bilder, die kann man gar nicht selbst drehen, weil man nicht permanent 50 Meter unter der Wasseroberfläche sein kann oder Überflüge machen über ein Felsenloch, wo dann ein Springer in so eine Tiefe von 50 Metern hineinspringt und dann unten im Wasser wieder aufkommt. Also das sind wirklich Bilder, die er kollagiert. Einige hat er natürlich auch selbst gedreht, sicherlich die, wo dann die Kolonialfotos dann verfremdet werden oder von Wasser überflossen oder verbrennen. Also Geschichte sich wiederum verändert in der Gegenwart, pardon. Also das ist etwas, was er macht. Er kollagiert und die Sounds sind natürlich auch eine großartige Komposition von Geräuschen, die dann zum Teil Teilen des Films sind, aber dann auch wieder Überblendungen mit anderen Medien erfahren. Also wirklich ein riesiges Collagenwerk, wenn Sie denken, 50 Minuten und Film geht ja in Zehntelsekundentakt. Das ist schon etwas ganz Besonderes, dann so einen Sog an Bildern zu erzeugen, der einen dann wirklich mitnimmt nochmal in diesen Riesenkontinent nach all den anderen Kunstwerken und Fragestellungen, die wir haben. Also Sie sehen, der Bogen spannt sich eigentlich von diesem Steigerlied von Emeka Okpo bis hin zu diesem Eintauchen in die Bilder und Klänge Afrikas und leider natürlich auch die Probleme und Chancen und Hoffnungen, die sich mit diesem Kontinent verbinden.
Jetzt sieht ja die Völklinger Hütte eigentlich wahrscheinlich im Dunkeln aus wie ein UFO oder ein Raumschiff aus einer bekannten Weltraumsaga. Und passend dazu gibt es die Kongo Astronauts bei Ihnen. Wer sind die Kongo Astronauts oder was?
Die Kongo Astronauts, das ist eine Künstlergruppe aus Kinshasa, aus dem Kongo selbst. Und die haben tatsächlich angefangen, Performances zu machen, wo sie in Kinshasa mit Raumanzügen rumliefen und die Materialien, aus denen die Raumanzüge gemacht waren, das war der europäische Elektroschrott, der wieder zurückkommt nach Kinshasa, paradoxerweise, peinlicherweise für uns, dort abgeladen wird. Und die Pointe ist, dass eigentlich die Materialien dieses Elektroschrotts, also die Ausgangsmaterialien, auch aus dem Kongo kommen. Im Kongo ist einer der größten Kobaltvorkommen der Welt. Und das heißt, die liefern die Menschen des Kongo unter zum Teil härtesten Bedingungen eben das Urmaterial für iPhones, Laptops, alles, was wir an Technik haben. Und wir liefern dann den Abfall wieder zurück. Und auf diesen seltsamen Kreislauf der Werte hinzuweisen, haben sie begonnen, eben tatsächlich das in Kinshasa zu machen, zu Irritationen. Denn wenn man dort diese Astronauten da durchlaufen sieht, ist das natürlich sehr seltsam, auch sehr schweißtreibend in diesem Breitengraben. Und das Spannende ist, dass sie eben hier bei uns in der Völklinger Hütte einerseits selbst Anzüge noch neu gemacht haben, auch mit Elektroschrott aus dieser Region hier. Und dann aber in einer großen Videoinstallation, die an der Stirnseite ganz hinten in der großen Gebläsehalle tatsächlich dann ihren Platz findet mit den Astronautenanzügen, die sie hier vor Ort hergestellt haben. Da sieht man eben, wie Pisco Kran, einer dieser Künstler, eben durch die Völklinger Hütte geht. Und das Spannende ist der Effekt, dass er eigentlich diesen Ort erstmal verfremdet, weil man eben tatsächlich durch die Brille des Astronauten sich diesen Riesenhaufen an natürlich auch erstmal Altmetall anschaut, der nur gerettet wurde, weil die Schrottpreise damals nach 1986 so niedrig waren. Sonst wäre das vielleicht alles verkauft worden und wäre eben kein Weltkulturerbe seit 1994. Und gleichzeitig ist es so, dass die Kongo-Astronauten natürlich total fasziniert waren, weil sie gesagt haben, diese Industrieanlage ist eben genau das, was Kolonialismus verbindet mit Kapitalismus. Hier kann man das sehen. Wir sprachen schon davon im Zusammenhang mit Memory Beaver, dass die Rohstoffe eben dann aus den Ländern kamen, sogar auch direkt aus Afrika hier verarbeitet wurden. Und das hat sie natürlich besonders gereizt, in diesem exemplarischen Ort des menschengemachten Zeitalters mit all den Verknüpfungen. Und wie gesagt, alles ist dann, hängt dann wirklich mit allem zusammen. Wir sind ein Ort, wo das Geld verdient wurde, wo wir Zwangsarbeiter aus allen europäischen Ländern hatten im Zweiten Weltkrieg, aber eben auch ganz viel von Afrika kam. Und das hat die Kongo-Astronauten um Pisco Kran dann sehr interessiert und fasziniert. Und deswegen sind diese Werke entstanden. Und es gab sogar dann eine Performance, eine Trommel-Performance, wo dann Pisco Kran, der nebenbei noch Musiker ist und aus Schrottmaterialien Musik macht. Wir werden noch ein Konzert am Ende bei der Finissage der Ausstellung am 17. August haben von dieser Gruppe, in der er beteiligt ist mit den Schrottinstrumenten aus Kinshasa. Und er hat dann eben auf unseren Maschinen getrommelt und wirklich den Kreis geschlossen. Und ich denke, das ist auch ein ganz starker Beitrag, der eben zeigt, dass auch eine Eisenhütte im Saarland natürlich ganz, ganz viel mit Afrika zu tun hat.
Lieber Herr Beil, ich habe selten eine Ausstellung erlebt, die so viele Sinne anspricht. Man hört, man sieht, man riecht, man fühlt. Geht es Ihnen auch noch so, wenn Sie durch Ihr Werk gehen?
Ja, und das ist ganz, ganz wesentlich, dass ich und mein Team und alle unsere Besucherinnen tatsächlich diesen riesigen Erinnerungsraum, diese Erinnerungslandschaft und diesen Raum der Erlebnisse tatsächlich spüren, denn diese riesigen Maschinen und Schwungräder schaffen tatsächlich ein Ambiente, was einzigartig ist und zugleich gutmütig der Kunst gegenüber und sie eben eine Elevation macht, eine Erhöhung schafft von jedem Kunstwerk. Also wir haben diesen abgedunkelten Raum und die Maschinen und dann leuchten diese Kunstwerke hervor. Es ist wirklich manchmal schon magisch und dann hören sie dort hinten schon einen Ton, dem sie dann vielleicht nachgehen und wissen wollen, was da ist. Also ich kann nur jeden einladen, wirklich das vor Ort zu erleben. Das ist ein Ort, den man nicht nur bei Instagram sehen kann, sondern man muss einfach da sein und ihn spüren, wie Sie es gesagt haben.
Also, The True Size of Africa in der Völklinger Hütte gibt es noch bis zum 17. August 2025. Eine Ausstellung, die wirklich, ja, einmalig ist. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.